Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Queer as Berlin, der schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer. It's audition time in the neighborhood. Join the casting couch, yeah, you really should. I don't fuck pretty, but I fuck pretty good. Give you happy honey like it's father fucking Hollywood. It's audition time in the neighborhood. Join the casting couch, yeah, you really should. I don't fuck pretty, but I fuck pretty good. Give you happy honey like it's father fucking Hollywood. My dick's got you down, it's your final destination. When I kick you out, yes, we'll need a long vacation.
Ja, das ist schwuler Rap oder queerer Rap, je nachdem, wie man es bezeichnet. Der Song heißt Father Fucking Hollywood und stammt von Ash Mo, Deutschlands einzigem schwulen Rapper, so bezeichnet er sich zumindest selber. Und Ash Mo ist heute zu Gast bei Queer Spillin. Hallo, grüße dich.
Hey Michael, danke für die Einladung.
Ja, sag mal, Father Fucking Hollywood, als ich den Song gehört habe, habe ich dann gedacht, okay, das ist ja auch so, klar, eine Anspielung auf Motherfucking oder Motherfucking Hollywood. Erzähl mal, worum geht's denn in dem Song? Ist das irgendwie so eine Anspielung auf Gangster-Rap oder ist das jetzt nochmal was ganz anderes?
Ich sag mal, es ist Gangster-Rap, Betonung auf Gangster. Nee, tatsächlich ist es so ein bisschen als irgendwie das Lied selbst so ein bisschen als Joke entstanden. Also das Lied selbst nicht, aber der Gedanke war so, wie viele Anspielungen, sexuelle Anspielungen auf Hollywood-Filme kann ich irgendwie unterbringen. So. Deswegen war gar nicht mal geplant, dass das Lied jetzt per se die erste Single wird, aber es ist dann so irgendwie so nice geworden und so und so. Finde ich fast ganz gut zusammen, wofür Ash Mo steht, so den Humor und auch diese Queerness, die einfach einem so ins Gesicht fliegt. Deswegen habe ich gedacht, wow, das wird direkt die erste Single so. Und inhaltlich geht es halt, wie gesagt, es geht um, ich sage immer, es ist eine Ode an Hollywood so, uns Vögeln halt.
Und wenn du jetzt sagst, irgendwie so eine Anspielung auf Hollywood-Filme auch oder nee, allgemein auf Hollywood jetzt so?
Nee, sowohl als auch. Also auf Hollywood-Filme, da ist jede Menge irgendwie Anspielungen dran, auf Terminator. Ich muss mich entscheiden, ob ich jetzt Deutsch oder Englisch rede oder beides. Terminator oder Mad Max, Florence Foster Jenkins, also ganz, ganz viele Anspielungen so drin. Was ganz witzig ist, glaube ich, ich finde es ganz spannend, mal so, fände es ganz spannend, mal zu erfahren, wie viel die Leute so checken an Anspielungen.
Ja, du merkst schon, ich habe auch nicht alles kapiert offenbar, aber ich höre es mir nochmal in Ruhe an jetzt irgendwie so. Aber ich, bevor wir jetzt irgendwie auf Thema so Rap und Gangster-Rap und so weiter so fortkommen, würde ich gerne mal erstmal auf dich kommen. Und zwar, ich finde mal ja relativ wenig im Netz, also das hat mich dann auch so ein bisschen überrascht. Also du bist ja so ein Ghoster, wenn man so will. ja, deinen richtigen Namen willst du wahrscheinlich nicht verraten, nehme ich mal an. So.
Ashmo ist doch mein richtiger Name.
Also ist der richtige Name.
Ich sage immer Ashmo, aber bei uns so, bei mir in der Band oder so, die sagen immer Ashmo, von daher Ashmo oder Ashmo, das ist doch mal, hello.
Okay.
Das ist doch ganz klar mein richtiger
okay.
Name.
Okay, naja gut, könnte ja sein. Ich meine, es ist aber bei Rappern ja nicht so ungewöhnlich, dass sie sich einen Künstlernamen zulegen. Also so.
Du darfst mich auch Ashton nennen, wenn du
okay.
Förmlich sein willst.
Okay, naja gut, es ist ja nur gut, dass wir das mal geklärt haben. So. Jetzt erzähl mal, wo bist du eigentlich geboren? Also bist du jetzt in Mannheim, Berlin oder bist du jetzt ganz woanders geboren?
Ganz woanders. So, ich sage immer im siebten Kreis der Hölle, aber tatsächlich so im Rhein-Main-Gebiet. So. Und naja, ist nicht so weit entfernt manchmal.
Und wieso? Weil es da so schrecklich ist oder weswegen? Oder?
Nee, na, die Hölle ist ja auch kein schrecklicher Ort.
Naja.
Ja, je nachdem, wenn man so ein bisschen weich ist, dann hat man keinen Bock auf Hölle. Dann will man lieber da oben irgendwie mit Hafen spielen. Das geht doch einem doch total auf den Sack nach zwei Wochen. Und halt, so, nee.
Okay, also auf jeden Fall aus der Gegend sozusagen.
Yes, genau.
So. Genau. Und jetzt erzähl mal ein bisschen, wie bist du denn zur Musik-Rap gekommen? Also warum war das jetzt irgendwie die Musik, die dich jetzt am meisten fasziniert hat, jetzt so künstlerisch?
Rap war so meine erste große Liebe tatsächlich. So die erste Musik, für die ich mich selbst entschieden habe. Meine Eltern haben sich für mich für Rolf Zukowski entschieden und Co. Ich glaube, das ist ja so ein normaler Weg, den man durchmacht als Kind.
Also den kenne ich gar nicht. Wer ist das?
Das ist Kindermusik.
Ah, Kindermusik, okay.
Okay. So mein Platz im Auto ist hinten und weitere Hits. Und die erste Musik, die ich mir ausgesucht habe, für die ich mich aktiv interessiert habe, war halt Rapmusik. So damals mit Tic-Tac-Toe tatsächlich. Jetzt rollen sich so den waschechten Gangster-Rap-Fans rollen sich so die Fußnägel hoch. Aber ich muss sagen, ist eben für mich nach wie vor eine der besten Kombos. Tic-Tac-Toe und Sabrina Settler, das waren so meine Heldinnen, mit denen es halt begonnen hat quasi. Und ich fand es so geil, einfach als ich die gehört habe, die haben so jedes Rollenbild irgendwie zerbrochen. Und das war für mich so, als Kind wohlgemerkt, wo man noch eine sehr limitierte Sicht auf die Welt hat, war das so eine Revolution einfach, diese Frauen zu sehen, die über einfach frech sind, die irgendwie nicht galant sind und nicht die feinen Damen spielen und sich so gegen das wehren, was man, gegen das auflehnen, gegen diese Rollenbilder, die Frauen irgendwie aufgelastet werden. Und ich glaube, das ist was, was einem natürlich auch als Mensch, der merkt, dass er schwul ist, aber vielleicht das noch nicht ganz so betiteln kann, was es genau ist, aber merkt, dass er irgendwie anders ist und nicht ganz reinpasst. Ich glaube, das hat unglaublich deswegen zu mir gesprochen. Deswegen, da hat es angefangen, hat sich recht schnell zu amerikanischer Musik entwickelt. Also ich habe am Anfang Deutschrap auch noch gehört, so ein bisschen Curse, bisschen Samy Deluxe, die Firma etc. Aber bin recht schnell irgendwie zu englischen Rap dann übergegangen und habe dann so ein bisschen meine Liebe für den Rap verloren, so in der ganzen Homophobie, als man dann irgendwann und Sexismus, als man dann irgendwann so besser die Texte verstanden hat.
Ja, da kommen wir noch aufs Thema, aber erzähl mal weiter. Ja.
Genau. Jedenfalls hat mich das dann so nach einigen Jahren irgendwie so ein bisschen abgeturnt. Da hatte ich so eine Phase, wo ich gesagt habe, ach, die können alle gestohlen bleiben. Und bin dann irgendwie wieder zurück zu Rap gekommen. Aber ich habe die ganze Zeit Musik gemacht auch und ich habe letztens erst drüber nachgedacht, das macht für mich einfach gar keinen Sinn, dass ich irgendwie jetzt erst irgendwie angefangen habe, einen aktiven Rap-Projekt so zu machen, weil, wie gesagt, das ist so meine Musik immer gewesen, aber ich glaube, auch das hat sowas mit Rollenbildern einfach zu tun, weil man irgendwie als immer mitgekriegt hat, so schwul und Rap passt nicht zusammen, als Schwuler darf man nur Punchline sein, so quasi. Und ich glaube, deswegen war das so irgendwie in meinem Unterbewusstsein verankert, dass Musik und Rap irgendwie, das passt nicht zusammen. Und dann habe ich gedacht, fuck it, nee, das ist so mein Ding, ich mach das jetzt.
Okay. Und du hast es ja gerade erwähnt, also ich meine, so queerer Rap oder schwuler Rap, der ist ja noch selten. Also war das jetzt für dich irgendwie auch so eine Geschichte, wo du dachtest, okay, irgendwie ist das jetzt überhaupt der richtige Musikstil für mich so? Also diese Kombination meine ich jetzt irgendwie so, es ist ja noch relativ selten.
Ja, aber
bislang, also ja, gut.
Das ist ja per se erstmal nichts Negatives. Also gesellschaftlich gesehen ist es negativ, aber also als Künstler natürlich freut man sich, wenn man so merkt, hä, okay, da ist jetzt nicht jeder Hinz und Kunst macht irgendwie queeren Rap. Aber nee, tatsächlich ist das einer der Gründe, der mich so ein bisschen antreibt und mir noch mehr Spaß macht und noch mehr irgendwie so den Push gibt, so richtig auf die Kacke zu hauen, weil ich mir denke, okay, lass mal so ein bisschen den Scheiß hier abfackeln. Und so selten wie ist es in Deutschland. In Deutschland haben wir aktuell nach meinen Recherchen so, ich will jetzt nichts Falsches sagen, so, aber wir haben echt uns umgehört, wir haben bei Leuten so aus der Szene auch nachgefragt, das ist so meine Lieblingsfrage, irgendwie, wen man kennt. Und mir konnte bisher niemanden einen geouteten schwulen Rapper nennen. So.
In Deutschland meinst du
jetzt? Genau, in Deutschland. So queer natürlich, wenn man auch lesbische Frauen, bisexuelle Frauen, gerade mit Bad Moms Jay, die ist ja bisexuell und gerade vor dem Aufsteigen, da gibt es schon ein bisschen mehr zum Glück. Und international gibt es dann irgendwie ein breiteres Spektrum, auch schwule Männer. Genau.
Da kommen wir jetzt zu. Das ist nämlich ein gutes Stichwort. Und zwar, ich würde mich jetzt gerne einen Song einspielen. Und zwar Lil Nas X, der ist ja mit seinem Song Old Town Road 19 Wochen an der Spitze der Billboard-Charts gewesen. Das ist ja so eine Mischung. Also, naja, Country ist jetzt ein bisschen zu viel gesagt, aber es spielt so auf diese Country-Geschichte an, weil er auch so wie so ein Cowboy da irgendwie auf dem Pferd lang reitet. Und dann kommt er auch in diese Bar, wo nur Weiße dann da sitzen. Und den Song hören wir uns jetzt mal kurz mal an.
Like a rock star, spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond ring.
Ja, Lil Nas X, der ist ja einer der wenigen, die sich geoutet haben. Also als du das gelesen hast, was hast du da empfunden? Hey, endlich mal einer, der sich da irgendwie outet in dem Bereich, oder?
Oh, ich muss sagen, ich habe das gar nicht so jetzt
groß mitbekommen.
Nee, ich habe es schon mitbekommen, so, aber gar nicht als großes Ding. So, also, dass sowas Ich glaube, ich war halt auch so in meinem eigenen Ding gerade so drinne, dass es so für mich so eine Selbstverständlichkeit hätte, dass schwul und Rapper, natürlich sind Rapper schwul, was sonst. Ne? Und deswegen hat es, glaube ich, für mich ein bisschen gebraucht, bis ich irgendwie erstmal gecheckt habe, dass es tatsächlich für viele Leute irgendwie so eine große Sache ist. Und ja, er hat übrigens auch, nur Side Note, er hat einen unglaublich witzigen Twitter-Account, kann ich ja jedem empfehlen. Er ist schon
auf dem Weg. Der ist ja auch noch jung, der ist 20 oder 21 oder so. Ja, ne? So, ja, genau. Ja. Aber was hältst du denn von dem Song? Also ich meine, der ist ja so ein bisschen eine Mischung aus Rap und Country. Findest du das jetzt kitschig oder findest du das jetzt doof oder ist ja so eine nette Melodie halt, ne? So.
Ja, nö, ich find's schon nice. Ich mag den Song, so ist cool. Ist jetzt nicht so, dass mich jetzt so krass flasht. Also auch hier wieder, es ist schon so diese Country-Zuschreibung, ist das, was halt so ein bisschen, oder was er einfach stark besonders macht, da muss man die Umstände auch betrachten. So. Country ist ja noch eine weitere Musikrichtung, die als sehr homophob und sexistisch und jetzt nicht die offenste Musikrichtung angesehen.
Aber deswegen fand ich diese, Entschuldigung, unterbreche, aber deswegen fand ich halt diese Kombination in dem Video auch ganz lustig. Yes, ne? Also dass er da halt Fall. So diese ja, homophobe Country-Musik dann irgendwie auch so auf die Kappe nimmt, ne? So,
also voll. Und da kommt ja auch noch Rassismus dazu, so Country-Musik, also wie gesagt, nicht jeder Country-Artist ist irgendwie rassistisch, sexistisch und co, aber es ist halt was der Szene auch irgendwie so zugeschrieben wird und deswegen unter dem Aspekt ist das schon auch hier wieder eine kleine Revolution, sowas zu machen so und jetzt den Song an sich, ja, ist nice, macht Spaß so, hat jetzt nicht meine Welt verändert, aber muss auch nicht.
Ja, ich habe das auch gar nicht so mitbekommen, ob das eigentlich so große Wellen, also ich glaube, dieses Outing von ihm hat Wellen geschlagen, aber ich weiß gar nicht, ob dieser Song, also ich meine, gut, der war noch ganz lange an den Billboard-Charts ganz oben, aber ob der Song eigentlich so große Wellen geschlagen hat, das habe ich jetzt gar nicht so mitbekommen, ehrlich gesagt.
Doch, schon. Der wurde auch recht oft gecovert, so. Es gab auch...
Ja, Old Town Road ist ja eigentlich auch ein ganz alter Song, oder? Ich glaube, das ist ja nicht von ihm. Ich
weiß gar nicht, was das Original
ist. Ich glaube, das ist ja auch selbst eine Coverversion, glaube ich, so.
Ja, aber zumindest, also seine Version wurde halt recht häufig gecovert, oft so TikTok-mäßig oder Social-Media-mäßig verwertet. Also es ist schon was ein Hype auf jeden Fall ausgelöst wird, würde man, glaube ich, sagen. Ja.
Ich würde gerne nochmal auf dich kommen. Und zwar, du studierst ja an der Popakademie Mannheim. So, ne? Wie an der, oder Baden-Württemberg heißt die Popakademie Baden-Württemberg, genau, oder so. Ja. Die hat ja auch einen guten Ruf. Da sind ja schon ganz viele auch erfolgreiche Artists da hingegangen. Aber ich habe mich gefragt, kann man da eigentlich rappen lernen? Ist das überhaupt eigentlich dann in dem Studiengang da mit drin? Oder wie ist denn das eigentlich?
Also ich glaube, wenn ich da hingegangen wäre, um rappen zu lernen, dann wäre es ein bisschen spät so.
Stimmt, ja. Ja gut, die Frage war ein bisschen provokativ auch so, aber.
Also kann man, wenn man will, sicherlich. Das Ding ist halt, was an der Popakademie so geil ist und was letztendlich auch ein Grund für mich war, irgendwie da nochmal hinzugehen. Es ist zum Ersten eine ganz, ganz starke Business-Verknüpfung. So, wir lernen auch ganz, ganz viele irgendwie so Business-Zeug. Deswegen ist es jetzt nicht so, dass man da hingeht, um sich per se als Künstler, also, oder man kann sich selbst irgendwie aussuchen, wo man halt so sich den meisten Input holen will. Man hat auf jeden Fall irgendwie kompetente Leute da. Aber auch da ist es so, dass einem irgendwie nichts aufgedrängt wird. Also es gibt genügend Sachen, wo ich irgendwie anderer Meinung bin und da mache ich mein Ding. Und das respektieren die aber auch voll so. Und das ist halt ein ganz cooler Ort so.
Aber andere Meinung jetzt in welcher Hinsicht? Also wie meinst du das jetzt? Also
naja, nicht anderer Meinung so grundsätzlich, sondern einfach so, dass man Feedback bekommt. Irgendwie sagt, okay, das sollst du so und so machen, das sollst du anders machen und da sind halt einfach so Sachen, ja, hört man sich an und wenn's cool ist, nimmt man es auf und wenn nicht, ignoriert man es so, also ja.
Aber wie, nur um es mal zu verstehen, weil vielleicht der normale Hörer das nicht so weiß, wie ist das eigentlich, also du produzierst jetzt was und dann spielst du es jetzt irgendwie deinen Dozenten vor oder du diskutierst mit den anderen Schülern dann darüber oder wie läuft das eigentlich dann in der Ausbildung da?
Ja, es gibt unterschiedliche Module natürlich. Es gibt so theoretische Module und das war auch so ein großer Grund, warum ich hin wollte. Ich zerstöre jetzt komplett meinen Street-Grad gerade. ich finde es recht geil, irgendwie so Kontrolle zu haben über das, was ich mache und das fängt bei mir natürlich auch bei der Musik an so und da haben wir Musiktheorie und Sachen, wo man halt irgendwie Akkordverbindungen und so den ganzen Scheiß hier lernt. Und dann gibt es halt praktische Sachen, wie Hauptfachunterricht, das ist bei mir als es nennt sich der Schwerpunkt nennt sich Singer-Songwriter. Und da ist es halt Gesang und Songwriting so. Und da haben wir einen normalen Gesangsunterricht. Natürlich auch macht man so Atemscheiß. Das ist sowas, was ich bei meinem ersten Auftritt gelernt habe.
Ja gut, aber so ganz ohne ist das ja nicht. Also ich meine, da muss man ja schon auch irgendwie, also es scheint gut, das zu können oder zu wissen
ey,
oder
voll,
so.
Ey, voll, ey, voll. Und ich bin Bühnentier so, ich komme von der Bühne. Aber ey, das hatte ich echt unterschätzt. So mein erster Auftritt, ich klinge echt wie so ein Köter mit Asthma. Es ist wirklich irgendwie so, ich bin ganz froh, wenn diese Aufnahmen niemals wieder auftauchen irgendwo. Und das sind so Sachen, woran man arbeitet. Wie gesagt, es ist sehr, sehr individuell gespannt innerhalb des Hauptfachunterrichts, innerhalb des künstlerischen Unterrichts. Ist sehr, sehr individuell. Das, was du machen willst, das kannst du machen. So, wenn du Metal machen willst, machst du Metal. Ich muss sagen, ich bringe nicht alles ein, was ich mache, weil ich auch nicht von allem jetzt Feedback brauche, ganz ehrlich gesagt so. Und ja, man kann sich selbst aussuchen. Ich kann andere Projekte auch einbringen. Ich kann andere Sachen auch machen. So. Ja, es ist super offen einfach gestaltet.
Aber im Prinzip kann das schon sein, wie ich jetzt gerade gesagt habe. Also, dass du jetzt quasi einen Song produzierst und du diskutierst dann wie mit den Dozenten oder anderen Schülern und Schülerinnen drüber. Kann schon
genau,
sein.
Ja.
So.
Ja, okay. Das gibt's auch, ja.
Und ist das jetzt eigentlich für dich dann so wertvoll, dann so Feedback, also erste Hörer quasi in Anführungszeichen jetzt zu haben? Wie ist das jetzt so wertvoll für deine Arbeit so, dann die Reaktionen zu haben oder nicht so? Oder
ja.
Sprich dich aus.
Nee, ja, ich überlege gerade so. Ich will. Okay, so, nee, voll. Also, das Ding ist halt, man muss halt irgendwie lernen, wie man damit umgeht. So. Und ich bin an diese Uni gekommen, ich bin sehr anti-autoritär aufgewachsen. So. Und dadurch, dass ich das halt schon immer mit, das auch an die Uni mitgebracht habe. So. Und auch hier, dass ich überhaupt als Rapper zu einer Uni gegangen bin, so, ist auch so ein Ding, wo ganz viele Leute jetzt irgendwie so in der Szene so die Augen rollen wollen und sagen, Uni-Rapper. Aber da gebe ich einen Fick drauf. So. Ich weiß, was ich will, ich weiß, was ich erreichen will, ich weiß, was ich machen will.
Bist du eigentlich der einzige Rapper da oder gibt es auch noch andere? Oder derzeit? Oder? Also, weil ich meine, die ist ja, die Akademie ist ja mitgegründet worden von den Fantastischen Vier, glaube ich. Ne? Nee. Oder? Sind die nicht da mitbegründet worden? Oder?
Gefährliches Terrain. Xavier Naidoo war so einer der frühen, so. Nicht Mitbegründer. Ich glaube, das ist ein Gerücht, das er mitbegründet hat. Aber der war sehr, sehr stark involviert. So in
ja, Prozess. Stimmt.
Bis er mit Fackeln aus der Uni gejagt.
Ja, ja, der kommt ja aus der Ecke auch, genau. Ja, genau. Ja. Ja gut, es ist, wie es ist. Also ich meine, ja, ist jetzt halt so. Also ja, genau.
Genau. Ja, und das ist so das Ding. Ich bin recht anti-autoritär, deswegen bin ich auch niemand, der irgendwie, ich bin niemand, der Feedback auf jeden Fall annehmen kann, der sich das anhört so, aber ich bin niemand, der dann sagt, ja, okay, so muss es geschehen, nur weil das jetzt ein renommierter irgendwie Dozent mir sagt so, oder eine Dozentin. Deswegen muss ich sagen, finde ich es wertvoll, wenn man weiß, damit umzugehen.
Ja, ich meine nur, es kann ja auch sein, dass die, also jetzt sagen wir mal schon jetzt irgendwie einen Tipp haben oder so, wo du sagst, okay, das nimmst du jetzt an, weil das ist jetzt ganz gut für deine Entwicklung oder keine Voll. Ahnung. So.
Ich glaube, es ist wichtig, auch sich die Bereiche abzustecken, wo man, also recht früh zu erkennen, wo kann mir jemand helfen. So. Ich brauche keine Texthilfe von, es ist nicht böse gemeint, aber ich brauche keine Texthilfe bei meinen Rap-Sachen von heterosexuellen weißen Menschen in ihren 40ern oder 50ern. Deswegen, zumindest was das Projekt angeht, so. Feedback meinetwegen, aber das hat halt auch so seine Grenzen. Wenn es jetzt um Performance geht, wenn es jetzt um Atemtechniken und so eine Scheiße geht, dass man, wie gesagt, nicht irgendwie komplett verreckt nach irgendwie drei Liedern, da kann man unglaublich viel mitnehmen. Und es gibt unglaublich viele Bereiche, wo man viel mitnehmen kann. Man muss sich die nur irgendwie abstecken, dass man halt irgendwie nicht, sich nicht zu sehr in Bereichen beeinflussen lässt, wo eigentlich keiner zu stark bei einem reinreden sollte. Und ich glaube, das mache ich ganz gut so.
Aber sag mal, ich finde ja immer, also mein persönlicher Geschmack, ich finde ja immer Musik spannend, die so mehrere Elemente miteinander verbindet. Und gut, der Song jetzt hier von Lil Nas X ist so ein bisschen lala, aber ist ja trotzdem interessant, diese Kombination von Rap und Country. Gibt es denn Musikrichtungen, die dich beeinflusst haben, also die jetzt nicht Hip-Hop sind und Rap und so? Also was dich jetzt irgendwie interessiert oder so? Oder
ja,
fasziniert, keine Ahnung.
Ich bin ganz schlimm eklektisch. So. Ich habe jede Menge Sachen gehört. So. Und auch hier wieder, ich zerstöre komplett meinen Street Cred mit Spaß dran. Ich habe ich habe tatsächlich auch so ein bisschen Klassik schon gehört. Also ich kann mich auch für einige Klassik so begeistern. So.
Ja, warum auch nicht? Klar, so ist ja.
Ja, voll, aber das ist so das Ding. So. Ich glaube, man kann von allem so ein bisschen was mitnehmen. Ich höre jetzt nicht so den ganzen Tag Klassik, so, aber komme immer wieder drauf zurück. Ich habe Metal gehört, ich habe Manson gehört, ich habe Slipknot gehört, so, habe jede Menge Pop auch gehört. Ich liebe Popmusik. So. Ich bin ja auch irgendwie so an der Grenze zum Pop mit dem, was ich mache, auch bewusst. Und ja, R&B ist natürlich ganz stark drin bei dem, was ich mache. Ja, ich muss sagen, ich sehe Musik nicht so ganz. Ich finde Genres, ich verstehe schon, warum Genres irgendwie auch wichtig sind, so wie in der Bücherei. Man möchte natürlich wissen, wo man hingehen muss, wenn man irgendwie das und das sucht. So. Aber ich nehme das nicht ganz so ernst, dass ich sage, okay, das ist jetzt das Bereich, das ist jetzt der Bereich, das ist jetzt der Bereich. Ich gucke mir das an, was man da irgendwie auch hier wieder, was man da mitnehmen kann. So. Und da ist bei fast jeder Musik kann man irgendwas mitnehmen. Ich bin mir sicher, dass man bei Schlager irgendwas mitnehmen kann. Ich habe es noch nicht gefunden so selbst, aber...
Man könnte sich vorstellen, das irgendwie auch zu integrieren dann in deine Musik. Also,
Schlager?
Nee, ich meine, ich bin nicht mehr eigentlich. Das war ein bisschen extrem.
Nee, aber so andere eigentlich ganz witzig.
Andere so Musik, ja, why not?
So ein Helene-Feature.
Genau. So, also dass du dir vorstellst, kannst du jetzt irgendwie zu integrieren, deine Musik jetzt, so andere Musikrichtungen?
Das mache ich ja. Also ja, das mache ich ja voll so. Die zweite Single, also die erste Single, Father Fucking, wie wir eben gehört haben, Father Fucking Hollywood, die ist ja sehr irgendwie straight Hip-Hop so. Die zweite Single ist schon ein bisschen R&B-iger. Die dritte Single wird wieder ein bisschen hip-hopiger. Ich habe eine Weihnachtssingle.
Okay.
Das darf man gar nicht sagen.
Die in Vorbereitung? Oder?
Yes. Ich wollte schon immer eine Weihnachts-, das ist jetzt ein Riesenspoiler. Das darf gleich, eigentlich gleich noch.
Na, wieso? Ist ja eine schöne Ankündigung. Also.
Voll. Ich habe schon immer, ey, seit Mariah Carey jedes Jahr All I Want for Christmas Is You ruiniert, habe ich gesagt, ich muss unbedingt eine Weihnachtssingle machen. So. Die kommt raus und das ist natürlich auch ein ganz, ganz anderer Stil und bedient sich also mit anderen Elementen. Und ich bin da auf jeden Fall eklektisch. Und das ist so auch eine der Riesenschönheiten beim Hip-Hop. Man ist weniger so eingespannt. So, die Leute sind viel, viel toleranter dafür, wenn man jetzt irgendwie mit der einen Single in die eine Richtung geht und mit der nächsten Single in die andere. Weil der Faktor, der alles zusammenhält, ist halt irgendwie so die eigenen Bars, die eigenen Rhymes, der eigene Flow. Und das ist halt sowas, was dem Ganzen einen Wiedererkennungswert gibt. Und da kann man auch mal nach rechts und links schwanken. Und das ist sowas, was ich auch sehr aktiv irgendwie vorhabe und was mir auch aktiv Spaß macht.
Hm. Ich würde gerne einen Moment nochmal auf dich kommen. Und zwar, also queerer Hip-Hop, wir haben ja drüber gesprochen. Du bist ja jetzt sowieso der einzige schwule Rapper in Deutschland, soweit man weiß, jetzt so. Ne? Aber ich würde dich gerne mal fragen, wie war das jetzt eigentlich irgendwie so Coming Out, dann beruflich Rapper und so weiter? War das jetzt irgendwie zeitgleich so? Also ich will so ein bisschen darauf hinaus, dass ja irgendwie so in dieser Szene das ja auch bestimmt nicht so einfach ist, wenn man da jetzt so offen damit umgeht. Aber vielleicht stelle ich es mir auch komplizierter vor, als es war oder so. Aber erzähl mal, wie war denn das so?
Erstmal, ich muss ein bisschen zurückspringen. Vielleicht soll ich ein bisschen revidieren, dass ich der einzige schwule Rapper bin. Mich hat jetzt auch noch jemand angeschrieben. Mich haben zwei Leute irgendwie angeschrieben. Ich glaube, ich bin der erste schwule Rapper, der halt auch released und so halt auftritt. So,
so offensiv damit umgeht, ne? So,
ja. Genau, also ja. Ich wüsste jetzt keinen, der es irgendwie textlich behandelt oder auch von sich sagt, dass er schwul ist, die halt releasen, auftreten und so die Sachen so.
Na, also, man kann auf jeden Fall sagen, es sind wenige. Das kann man mit Sicherheit sagen. Ne? So,
also, wie gesagt, ja. ich hab noch keinen so selbst kennengelernt, der es so macht, ja. Aber es ist, mit Sicherheit wird es Leute geben, die Rap machen, die gerade vielleicht Sachen vorbereiten irgendwie, die vielleicht noch keine Sachen veröffentlicht haben, aber halt schwule irgendwie Rapper sind. So, das wird es mit Sicherheit geben. So, nur um das klarzustellen, ich möchte jetzt nicht sagen, ich bin der Einzige, der hier existiert.
Nee, klar.
Das, und um auf deine Frage zurückzukommen, so, ich hatte mein Coming Out mit 15, also ist schon einige Jahre her. Ich sage jetzt nicht, wie viele. Ja, das war gerade auch nicht in der Phase, wo ich selbst Rap gemacht habe, wie gesagt. Und für mich ist, sich zu verstecken, ist irgendwie noch nie so wirklich eine Option gewesen in dem, was ich mache. So. Ich kann es verstehen, ich finde es voll legitim, wenn das irgendwie Leute natürlich machen, weil jeder muss natürlich darauf achten, dass er oder sie irgendwie safe ist und sich safe irgendwie Umstände schafft. Aber für mich war es immer so, nö, fuck it. So, ich finde es ganz gut, wenn einen Leute direkt hassen für das, was man ist, dann verschwendet man keine Zeit mit Menschen so. Was will ich, dass Leute so meine Musik hören und dann, weil sie denken, dass ich jemand anders bin und dann irgendwie so 3 Jahre später rennen die alle weg. So. Deswegen hole ich mir lieber so meine Leute, die das feiern, die das zu schätzen wissen, die das voll in Ordnung finden, die es vielleicht auch sind. Und mach dann so meine eigene Community auf. Ich muss da überhaupt keiner Community gefallen. Und das ist auch die Antwort auf deine Frage, ob ich da so Angst hatte oder sowas in der Rap-Szene. Und ich muss auch sagen, ich bin auch nicht wirklich in der Rap-Szene so unterwegs gewesen. So. Also ja, Deutschrap, wie gesagt, ich habe jetzt erst gerade wieder vor irgendwie einiger Zeit wieder angefangen, Deutschrap überhaupt zu hören. So. Das heißt, ich war eher so im amerikanischen Rap unterwegs und deswegen bin ich jetzt auch nicht so der riesen Szene-Kenner hier in Deutschland. So.
Aber du hast ja bestimmt auch schon mal Auftritte, ne? Yes. Also, aber da ist es wahrscheinlich jetzt irgendwie so, ja, völlig normal. Ne? Also ich meine, da ist jetzt irgendwie keine Vorbehalte oder so, die man da hat, ne? So in den Umfeldern, wo du unterwegs bist.
Ja, ja, das hängt auch oft von der Veranstaltung ab, die man halt natürlich spielt. So, ich muss sagen, ich habe jetzt mit dem Live-Spiel mit HMO habe ich auch erst vor, ich glaube, vor anderthalb Jahren oder sowas angefangen. So. Das heißt irgendwie, wir haben eigentlich ich habe recht viel Zeit reingesteckt, so das Ganze zu entwickeln, weil ich dachte, oh, ich möchte, dass es erst so geil wird und ich möchte nicht einfach so raushauen und dann so ein scheiß Set auf die Bühne bringen. Und bis wir dann so richtig fertig waren, um richtig loszulegen, dann kam auch schon Corona so. Ich hatte mein Team zusammengesammelt, die Bookerin, irgendwie alles gestanden und wirklich eine Woche später hieß dann Shutdown und nichts ging mehr so. Das heißt so, das große Touren steht mir auch noch voraus. und dann kann ich dir irgendwie so mehr erzählen. So. Wo ich bisher gespielt habe, war es eigentlich immer sehr positiv, schon fast ein bisschen langweilig, wie wohlwollend die Leute irgendwie waren.
Okay. Okay. Aber ich würde dich gerne fragen, und zwar, weil durch so ein Outing, da wird man ja auch gerne mal zur Zielscheibe. Ich will mich mit dem Thema gar nicht lang auseinandersetzen, weil es so ein hässliches Thema ist. Aber hast du dann irgendwie auch schon mal so Diskriminierung erlebt im Sinne von jetzt sowieso Hassmails, sowieso, es ist ja nur leider Gottes ein Thema bei vielen Leuten. Hast du es auch schon mal erlebt so? Oder?
Ja, so im Kleinen so, aber auch hier, ich hätte das Gefühl, dass ich was falsch mache, wenn es nicht kommt, wenn ich ganz ehrlich bin. So, ich war eher so genervt.
So eine schöne Einstellung.
Das meine ich auch tot ernst, ich war tatsächlich eher so ein bisschen genervt. Also ich finde es schade, dass es existiert, weil ich weiß, dass es Leute gibt, irgendwie, denen das natürlich enorm zusetzt so, und denen es das Leben schwer macht. Deswegen finde ich es natürlich scheiße, so, dass es existiert. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war eher genervter so, als noch alles zu positiv irgendwie so ein bisschen war. Da hat man das Gefühl, man macht nichts Richtiges.
Also du willst jetzt auf die Provokation raus, jetzt mal, dass du jetzt irgendwie so provozieren willst, so, oder?
Das heißt mal, es ist ja noch nicht mal so, dass ich so einfach so provozieren des Provozierens wegen so, aber
Na gut, aber Provokation ist ja im Rap ja sehr gang und gäbe, ne? Also ich meine,
darauf wollte ich hinaus. Also es geht jetzt nicht darum, einfach so dumm zu provozieren, um eine Reaktion zu bekommen, sondern es geht ja so, ich stehe ja voll hinter dem, was ich mache so. Und deswegen war es halt einfach so ein bisschen so, wenn man da irgendwie sagt, hier, ja, Leute irgendwie challenged und da nichts kommt, ist dann so,
okay. Ja, wie, und dann kamen dann so ein paar Mails dann nur oder was auch immer, oder Twitter-Kommentare.
Ja,
oder
so, genau so. Da gab es auch Leute, die es halt auch mit mir probiert hatten, so, also probiert haben, so ein bisschen was zu starten, aber die waren halt auch nicht, die waren leider nicht witzig. Das war auch so ein Ding. Und
ja, witzig sind die ja oft leider gar nicht. Ja, so.
Ich finde Trolls oft witzig. Ich finde es nicht immer geil, was die so schreiben, aber also ich kann es schon trennen.
Aber die meisten finde ich nicht witzig. Aber gut, ich meine, keine Ahnung, vielleicht wird die anders sowieso, aber die meisten finde ich nicht witzig. Aber ja.
Fair enough, aber ich muss sagen, wie gesagt, wenn es um mich geht so, und ich will auch hier keine Trolls verteidigen, so, aber wenn es um mich geht, muss ich sagen, mache ich schon klar eine Trennung. Wenn jemand einfach irgendwie so schreibt, oh, du bist ein Schwuchtel oder sowas, ist so, ja, und jetzt? Ja, gut, so what? Haben wir geklärt. Jetzt? Vögeln? Nein? Okay. Okay. Und das ist das Ding, deswegen, ich habe so eine gewisse komische Art von Respekt für Leute, die tatsächlich so eine gute Punchline irgendwie so bringen, auch wenn die gemein ist, so mir gegenüber. Bei anderen sage ich, fick dich, bist ein Idiot. Aber das war halt so ein bisschen das Ding. Es war halt irgendwie jetzt nicht... Ich habe mich nicht gechallenged gefühlt genug, einfach so. Und
weil die Kommentare so blöd waren, meinst du jetzt so? Oder
die waren
so?
Auch nicht so blöd, aber die waren, ja, so, die waren so ein bisschen einfach so. Die waren mir zu einfach, so. Ja.
Naja, ich finde, also mir fällt ja immer auf, in anderen Zusammenhängen, dass die dann irgendwie auch so sprachlich nicht witzig sind. Also, dass die einfach so denkst, ja, nee, aber es ist einfach nur so, man klickt es weg und dann ist gut. Weißt du so, das meine ich jetzt halt. Also, es ist einfach so, es lohnt sich gar nicht, sich damit auseinanderzusetzen, wenn man schon irgendwie da, weiß nicht, irgendwelchen Unsinn da schreibt. Aber gut, ja, gut, Geschmackssache, aber ja. Aber ich würde dich gerne noch was anderes fragen, und zwar, weil wir jetzt auch mal bei dem Thema sind. Und zwar, also es gibt ja so ein Bild, also die Rap-Szene hat so ein altmodisches Männlichkeitsbild, ne? Da kommen wir ja zu diesen Gangster-Rappern, also dicke Titten, große Autos, sage ich jetzt mal. All diese Dinge halt so. Nun ist ja klar, dass sich die Rap-Szene ja unglaublich verändert hat in den letzten Jahren, zum Glück, oder schon seit geraumer Zeit. Aber es gibt ja, glaube ich, immer noch also diesen Teilbereich Gangster-Rap ist das ja schon, aber jetzt korrigiere mich, wenn das jetzt nicht stimmt, aber ist das ja immer noch schon genauso wie früher, glaube ich, ne? So. Also ich meine, gut, Eminem früher so homophobe Kommentare und so. Also wie wird ganz darauf hinaus, wie beurteilst du diesen Teilbereich der Szene? Also nervt dich das? Oder sagst du jetzt so wie, okay, es ist nur einfach mal, auch, die sind ja auch kommerziell immer noch ziemlich erfolgreich, glaube ich, ne?
Ja, es gibt Bereiche, in denen es schlimmer geworden ist. Es gibt viele Bereiche, in denen es besser geworden ist. Was man auch dazu sagen muss, und da muss ich jetzt so meinen geliebten Rap auch mal verteidigen, man konzentriert sich auch medial, auch im Mainstream, der nicht aus dem Rap kommt, konzentriert man sich auch sehr, sehr stark auf diese Leute, die halt gerade diese Texte machen und gibt denen viel mehr Gewicht, als irgendwie sein müsste. Das muss man auch ganz klar sagen. So, es gibt so viele KünstlerInnen, die geile Musik machen, die irgendwie nicht mit menschenfeindlichen Texten arbeiten. So.
Na gut, da kommen wir, glaube ich, zum Thema Provokation. Die Provokation hat natürlich immer so eine mediale Aufmerksamkeit.
Voll, auf jeden Fall. Aber was ich sagen muss, ist natürlich so eine es gibt so eine gewisse Toleranz, und das ist das, was ich eher so ein bisschen lächerlich finde, dass es so eine gewisse Toleranz gibt für das Verhalten. Auch Leute, die ein bisschen mehr in dem Rap-Mainstream jetzt unterwegs sind. So. Und ganz, ganz viele so romantische Verklärungen davon. Und das finde ich so ein bisschen, bisschen langweilig. Und ich muss auch sagen, ich bin einfach ein komischer Mensch. Ich denke manchmal irgendwie ein bisschen komisch und anders. Aber auch hier ist, was mich fast schon ein bisschen mehr stört, ist einfach, wie feige das ist. So. Es ist nicht mal so, dass es verletzend ist oder dass Leute schade, das finde ich alles scheiße so. Aber was mich so stört, ist, es geht so fundamental gegen so die Essenz des Hip-Hop, nach unten zu treten nur. Und das ist das, was mich so viel mehr irgendwie so stresst, dass das diese kleinen Jungs da einen auf hart machen und so. Meinetwegen, so im Straßenkampf, ja, willst du und deine 5 Jungs würden gegen mich gewinnen, kein Ding, ich kann kratzen, beißen, da hört es dann vielleicht auch auf, so, alles gut, alles fair, so, aber wo ist da die Challenge, so, du bist jemand, der nur nach unten tritt, so, du weißt, dass du da keinen Ärger kriegst, du weißt, dass alles, was du kriegst durch deine Provokation ist Geld, ist Erfolg und sonst was, und deswegen ist es halt so feige, und das ist das, was mich mehr stresst, so, man, Hip-Hop war sowas, war eine Counterkultur, die sich gegen so, die Mainstream-Kultur gegen ganz viele Sachen irgendwie aufgelehnt hat.
Ja, gegen Rassismus auch, ne, ganz stark. Gegen
Rassismus, ne? Auch, und, ja. Und auch natürlich ein Ort zu entfliehen, aber es war so im gesamten Ding, im Spektrum hatte es was Revolutionäres, da war so ein Gedanke. Und selbst in den Bereichen, die sich selbst nicht als revolutionär betrachtet haben. So. Und heutzutage noch, alle Frauen sind Bitches und Schwuchteln sind dies und du bist ein Homo und Transleute irgendwie zu misgendern und sowas. Ja, haben wir gehört. So. Es ist nicht mutig so. Das ist das, was mich stört. Es ist einfach nicht mutig so. Die lehnen sich niemand an, wo die wirklich gefährlich werden könnten für sie.
Aber weil ich das gar nicht so ganz genau weiß, aber so, was ich so mitkriege, aber es ist ja schon dann, glaube ich, dann wie im Teilbereich schon immer noch kommerziell erfolgreich. Also ich will darauf hinaus, dass die sich dann halt sagen, ja gut, okay, also der Laden läuft, also mein noch ein paar Songs, die nach dem Stil so sind, so, ne? Also das ist, glaube ich, auch so eine kommerzielle Geschichte auch, ne?
Voll. Und das ist halt auch noch so, der Bushido-Weg ist, das nenne ich das ganz, ganz liebevoll. Bushido auch aufgefallen natürlich mit seinen irgendwie homophoben und sonst was Texten, und irgendwann an einem Punkt hat er dann eine Kehrtwende so ein bisschen gemacht, auch sehr, sehr schlecht, also man hat schon gemerkt, dass irgendwie nichts dahinter steckt, so, aber das war alles so. Sido ist auch so ein bisschen so ein Beispiel. Das ist so, die kriegen ihren Erfolg dadurch, dass sie nach unten treten, dass sie so andere Leute fertig machen, die in keiner irgendwie Machtsituation sind. Und darauf bauen die ihren Ruhm auf. Und dann irgendwann werden sie so ein bisschen familienfreundlicher, um in dem Mainstream weiterhin bestehen zu können. Und das ist so, ja, früher und ja, würde ich ja heute nicht mehr machen. So, na, herzlichen Glückwunsch. So. Und das ist einfach so reine Ausbeute von Gruppen, die gesellschaftlich irgendwie unter einen stehen. So. Und ja, und zurück zu deiner Frage, die ich mich geweigert habe zu beantworten. Nein, das ist kommerziell. Es ist kommerziell nach wie vor sehr erfolgreich. Man macht sich mit so Texten weniger, irgendwie macht sich mehr Gefallen, als man sich Sachen kaputt macht, in vielen Bereichen so. Und das hat man gesehen, wie gesagt, Echo, es gibt einen Grund, warum es den Echo nicht mehr gibt, sage ich nur. Und, aber auch das
ganz. Wie, du meinst, es hat damit auch zu tun, unter anderem auch mit
dem. Ja, na klar, das war ja so der große Eklat. Der große Eklat irgendwie um antisemitische Texte von Künstlern, die mit antisemitischen Texten und homophoben, menschenverachtenden Texten trotzdem dann irgendwie geehrt werden. So. Das war ja das, was so diesen Stein auch
ins Rollen gebracht hat, stimmt.
Oder es fast zum Überlaufen. Ich meine, es fing ja schon mit Freiwild an, aber oder
wahrscheinlich stimmt,
schon vorher. Ja.
Ich würde gerne noch was anderes fragen, und zwar, weil wir gerade an der Stelle sind, und zwar, ich hatte mal, es ist schon tierisch lange her, schon 10 Jahre oder so, da gab es mal so eine Geschichte, das war jetzt allerdings ein Reggae-Sänger, nicht ein Rapper, der, da gab es die Geschichte, dass der Auftritt in Berlin wirklich verboten wurde, ja. Weil man gesagt hat, wir wollen irgendwie also diese homophobe Scheiße hier einfach nicht auf der Bühne haben, so. Und da hatte ich so eine ziemlich kontroverse Unterhaltung mal mit so einem Kollegen, der ist Musikjournalist, und er meinte, nein, und diese Verbote und Zensur und so weiter und so fort, also man steht irgendwie so schnell in so einer Zensurecke da, wo ich dann gedacht habe, okay, da will ich jetzt gar nicht daran stehen, aber ich habe dann so gedacht, so, genau, darauf wollte ich hinaus, und zwar, weil er nämlich meinte, ja gut, also es ist zum Beispiel da im Reggae wohl so, dass so nach dem Motto, also hängt die Schwuchtel auf, das ist dann quasi wie so eine Kunst, also es ist nicht wörtlich zu nehmen quasi, also es ist wie so, und da habe ich jetzt zu ihm gesagt, weißt du, interessiert mich überhaupt nicht, also ob das jetzt irgendwie nun eine Kunstphrase ist oder nicht, also weil es ist einfach irgendwie homophober Dreck, und irgendwie, wenn der jetzt nicht live aufgeführt wird, habe ich überhaupt kein Problem damit, und ich wollte gerne mal fragen, ist denn das so, würdest du das auch im Rap sagen, dass so manches dann nicht so ernst zu nehmen ist, weil es so eine Kunst, Phrase oder wie auch immer man es jetzt bezeichnet oder so ist. Ich meine, ich finde das nicht so ganz unproblematisch, weißt du, wo ich dann denke, ja gut, mag ja sein, dass es Kunst ist, aber es ist so, trotzdem wird es ja gesungen oder gesagt oder so, weißt du, so, also.
Viel mehr als das, steckt halt nichts dahinter, so. Ich verstehe sehr wohl, was Satire ist, ich verstehe sehr wohl, was irgendwie Karikieren ist, so, und ich glaube, das verstehen jeder irgendwie, oder die meisten Menschen verstehen, was das bedeutet, aber es wird ja einfach nur als Ausrede genutzt, so. Da ist jemand, der tatsächlich, es geht nicht darum, irgendwie was anzuprangern, es geht einfach darum, irgendwie sich Ruf zu schaffen als der Krasseste und der sonst was so.
Ja, immer noch einen drauflegen.
Immer noch einen drauflegen. So. Und das ist das Ding. Wenn ich jetzt wirklich das Gefühl habe, das ist jemand, der was damit sagt oder die was damit irgendwie sagen will und eine Aussage hat und sich Gedanken so dazu gemacht hat, dann ist es eine andere Geschichte. Aber einfach zu sagen, oh ja, töte alle Schwuchteln. Nee, nee, ist ja nur Sarkasmus so. Ist manchmal gar nicht so. Ist ja nur, um zu zeigen, wie blöd das ist. Ja, nee, fick dich, Alter. Nee, ist nicht. Zieht nicht. Und was ich halt immer so sage, auch hier, was mich auch hier wieder viel mehr stellt, ist, dass es keine so klare Linie gibt. So, entscheidet euch mal so. Wenn man sagt, okay, ich bin auch grundsätzlich, Verbote finde ich auch immer nicht so geil, aber das Ding ist so, es finden auch keine Rechtsrock-Konzerte irgendwie an vielen Orten so statt. Und da beschweren wir uns auch nicht drüber. Und die sind nicht menschenverachtlicher als homophobe, sexistische Sachen. So, sei
ja,
ehrlich.
Finde ich auch. Also, ja, genau. Und gut, deswegen, die sind vielleicht manchmal noch krasser, sagen wir mal so. Aber trotzdem ist es vergleichbar. Also,
dann hörst du keinen Rap, wenn du denkst,
ja, gut,
ich meine, haben historisch vielleicht auch nochmal natürlich eine andere Bedeutung hier in Deutschland. So, das kann ich dann auch irgendwo nachvollziehen. Und wie gesagt, ich will es in keinster Weise verteidigen. Ich will einfach nur sagen, es gibt einfach keine klare Linie. Die gleichen Leute, die irgendwie sich sagen, ja, das ist doch vollkommen, das ist doch, würden bei anderen Leuten sagen, nee, das geht ja gar nicht. So. Und da sage ich, entscheidet euch so. Also dann meinetwegen lasst Rechtsrockkonzerte zu, dann lasst auch irgendwie so denen scheiß zu. Und zulassen ist ja auch schon das Falsche. Es ist ja nicht verboten. Ich finde es auch immer komisch, wenn die Politik verbietet. Ich finde es viel geiler, wenn Leute aus der Szene heraus sagen, so, ey, weißt du was, berichten wir nicht drüber, wenn Locations sagen, ey, nö, den wollen wir bei uns nicht haben oder die wollen wir bei uns nicht haben. So. Das fände ich den viel besseren Weg, als wenn jetzt irgendwie so ein Bürgermeister im Anzug oder eine Bürgermeisterin im Anzug kommt und sagt, hey, nee, darf nicht.
Ja, das hat ja wieder so die Zensurbeigeschmack halt so, ne?
Voll,
ja, genau.
Und das überdeckt ja auch noch das Problem so. Die können ja nur spielen, wenn es Leute gibt, die das hören wollen so. Und da fängt es ja schon an so. Und natürlich kann man das verbieten, aber das löst ja nicht das Problem. Das löst ja nicht das Problem, dass wenn Leute, wenn queere Kids auf die Straße gehen und hier belästigt, verprügelt, sonst was werden, dass Transmenschen wirklich das Leben so hart schwer gemacht wird und da trägt es halt massiv bei, einfach diese Mentalität von, ja, entweder dass man das halt wirklich aktiv auch so denkt, irgendwie Transmenschen sind dies und das, oder dass man sagt, ja, ist ja nicht so ernst gemeint so. Und deswegen, es hat reale Konsequenzen.
Naja, ich finde halt vor allem, was mich halt auch dabei stört, ist so ein, ich finde, das ist halt so ein altbackenes Männlichkeitsbild halt, weißt du, so breitbeinig mit dickem also es ist irgendwie einfach so, ich finde, das ist so total überkommen.
Das ist
so.
Das, was ich meine, das ist genau das, was ich meine. Es ist nicht so, dass ich mir denke, oh, wie kann der nur, ich bin so beleidigt, sondern dass ich mir denke, ja, boring. So, haben wir gesehen, genau. Haben wir verstanden. So, haben
genau, also wo ich auch denke, ja, wir wissen, okay, du hast den längsten, okay.
Schön, zeig doch mal.
Aber es ist so, aber ich würde dich gerne noch fragen, weil du das jetzt gerade eben gesagt hast, ist denn dein, kann man jetzt auch nicht so alle über einen Kamm scheren, aber ist denn das jetzt irgendwie so, also was wir gerade eben besprochen haben, ist das jetzt besser geworden, schlimmer geworden oder ist es immer noch so gleich wie früher? Was ist denn so dein Eindruck so da?
Auch hier wieder, ich
kommt drauf an,
in der deutschen Szene nicht genug unterwegs gewesen jetzt über die Jahre, um das jetzt wirklich mit Autorität beantworten zu können. Ich habe das Gefühl, so als jemand, der am Rande dieser Szene unterwegs ist, dass das so ein bisschen wellenförmig sich bewegt. So. Es gibt immer Phasen, wo es wieder zunimmt, es gibt Phasen, wo es wieder abnimmt. So. Und ich habe das Gefühl, wir sind gerade in der Phase, wo es stark zunimmt. Man muss auch sagen, dass, was auch dazu gehört, ist, dass Rap natürlich jetzt auch nochmal Riesensprünge so gemacht hat, also schon länger, in einem hohen Trend ist und da natürlich mehr, gerade das deutsche Wort, Incentives.
Warte mal, wie sagt man das auf Deutsch? Incentive.
Mehr Anreize. Es gibt mehr Anreize, um halt irgendwie auf die Kacke zu hauen und das zu machen. Und wie gesagt, nach wie vor so eine Riesentoleranz. Wenn so ein medialer, respektierter, aus irgendwelchen Gründen respektierter Veranstaltung wie der Echo, da keine klaren Grenzen, also auch hier, die sollen nicht zensieren oder sonst was, aber zu sagen, hey, mit so einem Scheiß haben wir nichts zu tun, das legitimiert einfach. Und das vermittelt jungen Leuten und, jetzt kommt die Moralkeule raus, aber das vermittelt einfach Leuten, hey, damit könnt ihr Erfolg haben und es ist schon in Ordnung so irgendwie.
Mm, naja, klar, das meine ich halt, ja. Ich würde dich gerne noch fragen, und zwar, weil du pendelst ja, glaube ich, zwischen Berlin und Mannheim, ne? Kann man ja schon so sagen. Ne? So,
ich habe jetzt 3 Monate in Mannheim gewohnt und bin, 3 Monate in Berlin jetzt gewohnt, bin aber dann jetzt, ja, Hauptsächlich in Mannheim, aber ja, Pendel. Ich hätte einfach ja sagen können, ja, stimmt.
Ich wollte dich nur fragen, weil oft ist ja so Berlin so eine, für Leute, die von woanders herkommen, so eine Stadt der Befreiung, so nach dem Motto, hallo, jetzt kann ich mich also sowohl privat wie beruflich hier richtig ausleben. Wie ist das bei dir? Also so, ist das jetzt irgendwie auch so ein, ja, keine Ahnung, so ein Aspekt irgendwie deines Lebens so, oder?
Oh Gott, ich befürchte, dass du sowas fragst, weil ich bin mir sehr bewusst, dass der Podcast hier Queer as Berlin heißt, aber ich
glaub, ja, du musst jetzt kein Loblied auf Berlin singen, das meine ich jetzt nicht.
Ich muss mich eher selbst entblößen. Ich war jemand, der mit Berlin immer nichts anfangen konnte, so die komplette Zeit. Ich habe tatsächlich erst in diesen 3 Monaten, wo ich hier wohne, angefangen, mich in Berlin zu
fühlen. Echt? Obwohl, das finde ich auch lustig, wenn jemand das sagt. Aber es gibt ja Leute, die sagen, ich hasse Berlin, das gibt es ja auch.
Das wäre jetzt auch so ein bisschen zu viel, aber es war so ein bisschen in die Richtung. Aber ich glaube, der Grund, warum das bei mir so ist, ist, ich komme immer schon aus einem natürlich MusikerInnen, KünstlerInnen-Umfeld so. Und bei uns war es halt immer, hat man ganz viele Leute gesehen, die irgendwie nach Berlin gegangen sind, so mit großen Augen, weil sie gedacht haben, okay, da rennen sie offene Türen ein, und ganz viele sind davon zurückgekommen. Das heißt, ich habe vielleicht auch das so ein bisschen auf Berlin projiziert, so die Stadt der irgendwie geplatzten Träume.
Na gut, ich meine, es hat auch mal jemand im Podcast hier gesagt, das war ein ganz schöner Spruch, also dass so in Berlin das Ding so ist, du kannst hier, wenn du Werbung machst für dein Konzert oder was auch, kannst hier nackt über die Straße rennen und die Leute denken so, ja Gott. Also, kräht keiner nach.
Ja, voll. Und ich glaube, deswegen hat sich mich Berlin nie gereizt. Und so dieses Ding, sich auszuleben, auch hier wieder, ich brauche kein Berlin, um mich auszuleben. Ne? Ich kann mir schon eigene Räume schaffen, um mich auszuleben. So.
Ja, ich meine, das stimmt, okay, das war auch ein Aspekt meiner Frage, aber ich meinte es auch noch ein anderes, weil manchmal sagen ja die Leute auch so, hey, und ist es hier so ein inspirierendes, kreatives Umfeld oder so? Das meinte ich jetzt auch. Ich meinte es jetzt nicht nur sexuell oder so, sondern ich meinte jetzt so, wie das sagen ja auch viele Leute, dass sie sich hier inspiriert fühlen von was auch immer. So.
Aber auch hier würde ich das gleiche antworten, aber tatsächlich mit einem Beisatz, dass es schon natürlich so ein bisschen stimmt. Das, was ich stark festgestellt habe, natürlich, dass man hier auch durch diese gewisse Internationalität und ist natürlich nochmal eine andere Liga. Aber ich bin ja auch verwöhnt, so in Mannheim, da wo ich bin, sind die krassesten Leute einfach um mich herum die ganze Zeit. Deswegen ist es mir, glaube ich, dann auch gar nicht so, ist der Unterschied gar nicht so krass groß tatsächlich zu Berlin, für mich persönlich.
Also du meinst jetzt Musiker, Musikerinnen jetzt um dich herum?
Genau.
So quasi. Okay.
KünstlerInnen um mich herum.
Okay, also jetzt aber nicht nur an der Schule, sondern auch sonst meinst du jetzt so?
Genau.
Ja, Mannheim ist ja auch so ein Zentrum auch, ne?
Ja, sowieso. Mannheim-Heidelberg hat auch eine Historie.
Joey Fleming für die Älteren.
Yes. Darauf wollte ich hinaus.
Da müssen wir ja auch mal sagen. Die gab es ja auch mal.
Das oh, traurig.
Gott habt sie selig, genau, ja.
Ja, oder wer auch immer. Yes, Mannheim und Heidelberg haben auch eine große Historie, was Hip-Hop angeht, was deutschen Hip-Hop angeht. So. Und ich finde, das ist was auch irgendwie so ein bisschen, wenn man irgendwie drauf achtet, so mitschwingt irgendwie. Aber wie gesagt, in den letzten 3 Monaten, wo ich jetzt hier war, muss ich tatsächlich sagen, habe ich angefangen, Berlin sehr viel abgewinnen zu können. Es tut mir ein bisschen in der Seele, weh das zu sagen, aber.
Wieso? Ich meine, wieso kann man das sagen, oder?
Der ist so allgemeiner Konsens, deswegen. Ich glaube, da ist so der kleine Revoluzzer in mir, der sagt, auch schade.
Ja, naja, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht in so eine arrogante Berlin-Haltung jetzt komme. Ich finde aber immer so, wie, was manchmal, ich finde aber, wenn ich woanders bin, also jetzt, ja, also manchmal finde ich dann irgendwie so andere Orte so ein bisschen langweilig im Vergleich zu Berlin, aber vielleicht fehlt mir dann manchmal auch der Blick dafür, um dann so ein bisschen tiefer da reinzugehen oder so. Was ist vielleicht auch so ein bisschen jetzt so die Berlin-Arroganz? Ich weiß es nicht, aber manchmal denke ich so, ach, was ist aber in Berlin irgendwie geiler oder so, aber vielleicht stimmt das jetzt auch gar nicht, wie ich das jetzt sage.
Ich glaube, das ist eine Mischung aus Berliner Arroganz und tatsächlich aber auch Tatsache so. Ich meine, Berlin allein wegen der Größe und sowas hat natürlich mehr zu bieten als viele andere Orte so. Die Frage ist, ob man es halt immer braucht und die Frage ist nicht, ob es nicht irgendwann auch Overkill ist. So.
Ja, klar.
Wie gesagt, es ist so eine Pro- und Contra-Sache, man kann jedem Ort was abgewinnen. Ich glaube, selbst in Castrop-Rauxel
kannst du was auf die Beine stellen.
Kann man was auf die Beine stellen. So. Und manchmal macht es auch mehr Spaß, das auf die Beine zu stellen an einem Ort, wo es das vielleicht noch nicht so gibt.
Stimmt, ja klar, weil die Leute auch noch mehr Interesse da haben. Ne? Also das ist, was ich meine, du kannst hier nackt über die Straße rennen und die Leute sagen, pff, ja gut, also ne? Und das ist so.
Werde ich mal ausprobieren, wenn ich hier aus dem Gebäude rauskomme. Vielleicht beim nächsten Mal berichten, ob es Tatsache war oder.
Naja, weil ein bisschen ist es ja so, ne? So, aber ich finde halt auch so, dass Berlin halt unglaublich viel so diese, wie ich das dann immer nenne, so diese crazy Creatives so anzieht, yes, halt. Ne? Also Leute, die halt hierher kommen und.
David Bowie hat hier gelebt. Ich meine, mehr muss man, glaube ich, gar nicht sagen. So. Es ist schon ein besonderer Ort so.
Genau, also ich glaube, das ist auch immer noch so, auch wenn jetzt mal so über Gentrifizierung, blau und blub, jetzt so wie gelästert wird, aber ich glaube, es ist immer noch so, dass Leute hierher gehen, um irgendwie was zu machen, was auch immer sie machen, irgendwie künstlerisch so. Ne? Also,
Auf jeden Fall.
Du, ich danke dir sehr für deinen Besuch. Dankeschön.
Sehr gerne.
Ja, du hast ja schon gesagt, also wir leben kurz in Corona-Zeiten, also mit Live-Auftritten wird es jetzt wahrscheinlich erstmal nix. Oder, aber obwohl, andererseits, warum eigentlich nicht? Ich meine, man könnte ja auch in kleinerem Rahmen vielleicht mal machen, aber es ist schwierig wahrscheinlich. Ne? So
ja.
Schlechtes Thema, ich weiß.
Ja, ja. Tut sehr weh. Ich bin echt ein Live-Tier. So. Ich würde sagen, das ist so meine Paradedisziplin, einfach Live-Auftritte. Und wir hatten so viel geplant, also sowohl national als auch international Sachen zu
spielen. Also jetzt nur in Deutschland oder auch darüber hinaus?
Nee, auch international irgendwie Sachen zu spielen. Und also nicht, dass Verträge unterschrieben waren. Soweit waren wir dann noch nicht. Wie gesagt, wir hatten eine Woche Zeit.
Und bist du dann alleine oder mit anderen unterwegs, anderen Künstlern unterwegs?
Sowohl als auch. Also das war der Plan, wie gesagt, gewesen.
Okay.
Aber das hat sich ja recht schnell zerschlagen. Aber von Anfang an war klar, irgendwie dieses Touren auch. Ich muss auch sagen, so das, was ich auch an Bühnenshow vorhabe, ist für mich auch so ein bisschen was Besonderes. So. Also ich bin schon jemand, der sich nicht einfach auf eine Bühne stellt und so seine Lieder runterrattert, sondern sich schon Gedanken macht, ich will, dass die Leute, mir ist egal, ob man Hip-Hop liebt oder nicht, ich will, dass die Leute sagen, okay, das war eine geile Show. So. Und
also auch mit so Visuals und so Kram.
Genau,
so.
Genau. Und das war alles so der Plan und das nervt jetzt natürlich, dass man jetzt so, so auf Sparflamme fahren muss, weil man auch noch nicht weiß, wie es weitergeht, aber bin ich ja nicht der Einzige, so geht's
ja. Naja, das ist halt wie auch bei diesen ganzen Konzerten, wo man schon Karten hat fürs nächste Jahr, wo ich mittlerweile denke, ey, März oder so, das ist noch gar nicht mehr so lange hin. Also ob die dann stattfinden, ist echt auch noch so eine, also es ist einfach eine total krasse Zeit momentan. Ja, ja so.
Und es lohnt sich auch nicht so wirklich die Arbeit reinzustecken, weil dann wird das diese Unsicherheit
zerletzt, genau,
weil
genau.
Das ist alles ja mit Aufwand verbunden. So,
genau, und dann ist die ganze Arbeit umsonst. Ja, ja. Das ist einfach so, ja, aber gut, ich meine, wie du sagst, ich meine, da leiden ja alle drunter. Das ist voll. Einfach so irgendwie. Aber gut, wir können uns auf jeden Fall auf deine Weihnachtssingle freuen. Die kann ja auch so rauskommen.
Ich auf die Finger, dass ich das verraten habe. Dachte ja, keinem, für erst Berlin
zu gut, aber so kleiner Teaser, irgendwie kann ja mal sein. So, ne? Also auf jeden Fall, dir viel Erfolg. Danke, dass du da warst. Und
yes,
alles
gerne.
Gute. So.
Ja, dir, vielen Dank
und,
für die Einladung.
Und ich hoffe, du wirst jetzt irgendwie Berlin irgendwie auch noch anderweitig auch noch mal schätzen oder so, wenn du noch mal hierher kommst oder so.
Bin aber, ja auf einem guten Weg. So.
Genau, bist auf einem guten Weg, genau. Alles klar, danke dir sehr. Ja. Bis dann, mach's gut. Tschüssi.
Ciao, ciao.
Queer as Berlin. Der schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.